Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge TGA in den Niederlanden. Ein Austausch über Systeme, Lufthygiene und Mentalität.
Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. In dieser Folge schauen wir über die niederländische Grenze, denn mein lieber Kollege Alex Nordsey war bei uns zu Gast. Ich konnte mit ihm sprechen, obwohl an diesem Tag ich ja in meinem schönen Münsterland im Homeoffice saß, wenn Alex dann schon mal an unserem Stammsitz in Lingen war. Aber Alex, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wirklich mal wieder. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Es ging um Systemauswahlen im TGA-Bereich in den Niederlanden, natürlich auch um Unterschiede zum deutschen Markt. Besonders spannend fand ich dann auch die Unterschiede, die in den Einstellungen zur Coronavirus-Übertragung im Sinne von Aerosolen in den Niederlanden vorherrschen, weil sich das dann doch sehr stark zu der Sicht auf dem deutschen Markt unterscheidet. Natürlich haben wir auch über, ich nenne es mal, die ja, kulinarischen Feinheiten der Niederländer gesprochen und Alex hatte auch den ein oder anderen touristischen Tipp für uns alle dabei. Also jetzt gute Unterhaltung mit meinem Kollegen Alex Nordsey und verbrennt euch nicht an eurer Frikandel.
Alex, guten Tag.
Guten Tag, Nils.
Het is fijn dat we praten.
Ja, das sagst du ganz, ganz gut. Hast du geübt, ne, Hollandisch ein bisschen.
Ja, das finde ich gut, dass du sagst, dass ich das gut sage, weil das hat mir Google Translate natürlich so rausgesprungen. Okay, ja, also es ist anscheinend nicht so falsch, was da passiert. Ansonsten bin ich da nämlich überhaupt nicht bewandert, aber zum Glück sprichst du sehr gut Deutsch. Wo sitzt du eigentlich gerade? Wo kriege ich dich?
Ich bin in Lingen im Büro, im Verwaltungsgebäude.
Ach, du bist tatsächlich in unserer Basis und ich sitze bei mir zu Hause im Homeoffice. Ja, okay.
Aber ich wollte auch mal raus. Ich war so lange eingesperrt. Und ich denke, jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit rauszukommen.
Ja, das gönne ich dir natürlich auch. Woher kommt das eigentlich? Warum kannst du so gut Deutsch sprechen?
Ich bin seit über 33 Jahren verheiratet mit einer deutschen Frau. Einmal Urlaub gefahren nach Spanien und dann begegnete da ein Mädchen damals noch und dann steht nicht auf dem Stirn, wo die herkommt. Also war Lieben auf den ersten Blick tatsächlich.
Ah, okay. Wo kommt sie denn her?
Sie kommt von Hürth bei Köln.
Ah, spricht sie den rheinischen Akzent sogar?
Ja, platt. Platt
Köln. Platt?
Platt, ja. Und rheinländisch natürlich auch.
Ja. Ja. Hört man das denn eigentlich als Niederländer, ob jemand einen Akzent spricht, ja?
Man hört schon sehr gut die Dialekte, die Unterschieden zwischen, was haben wir, Bayerisch oder Kölsch oder Norddeutsch, ja, doch.
Ja. Gibt es denn niederländische Akzente eigentlich auch?
Ja, da gibt es auch sehr viele verschiedene Akzente. Da gibt es die Friesen, die eigene Sprache haben selbst. Aber ja, auch im Süden, in Limburg zum Beispiel, da hört das sich schon wieder ähnlich an wie rheinländische Dialekt.
Ah, okay.
Das geht so in die singen so ein bisschen.
Mm. Okay. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Werdegang dann auch. Du hast einen ganz spannenden Weg, ursprünglich in die Lüftungsbranche dann auch gewählt. Den musstest du dir ja auch irgendwie suchen, weil du von der Schule abgegangen bist. Was war da denn los?
Ja, ich war schon so ein Schlüsselkind, ne? Eltern getrennt und dann wirst du freigelassen und dann gehst du nicht mehr gerne in die Schule. Und dann kam die Bundeswehr und dann danach war ich so Gehilfe, also Monteur in der Lüftungsanlagemontage. Aber auch schon ziemlich schnell gemerkt, dass du ohne Papieren, dass es dann doch nicht so weitergeht. Und dann mit Abendschule und Kursen bin ich ein bisschen gebildet, bis ich mit 40 Jahren mal gedacht habe, so, jetzt ist Schluss mit all diesen Bildungen und Kursen. Und dann habe ich mich angemeldet bei der Fachhochschule und dann habe ich noch meinen Bachelor gemacht.
Ah, okay.
Das war ziemlich schwer, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja. Also erstmal war damals Schulbank nicht mehr drücken, du wolltest richtig loslegen, so eine Hands-on-Mentalität, wie man die ja auch von vielen deiner Landsleute ehrlich gesagt ja auch kennt. Und dann hast du aber auch in einem ganz kleinen, glaube ich, Familienbetrieb gearbeitet, wo du das auch, glaube ich, gut anwenden konntest, weil du da so ziemlich für alles, für jede Phase in einem Bauprojekt dann auch zuständig warst, oder?
Ja, die Firma, bevor ich jetzt zu Kampmann kam, da waren wir nur zu dritt und da war von Akquise bis Logistik bis zu Inbetriebnahme, Zusammenbau von Klimageräten, da habe ich alles gemacht. Mit Kunden ins Ausland fliegen, um mal Projekte anzuschauen. Ja, hat viel Spaß gemacht, aber da gab es eigentlich keine Zukunft, ne? Wenn du in so einem kleinen Familiending bist, wo eigentlich jeden Tag die Tür zugemacht werden kann und wann das Schluss ist. Dann macht eine Weile Spaß, aber ja, nicht sehr lange.
Okay. Zumindest haben dich aber die ganzen Stationen deines Werdegangs zu einer Aufstellung gebracht, die wir so auf dem deutschen Markt in unserem Außendienst nicht kennen oder nicht verfolgen. Das sieht ja eher so aus, dass die Kampmann-Produkte vertrieben werden von den Kampmann-Gebietsverkaufsleitern. Und wenn es dann um das Thema Lüftung geht, dann kommen die Spezialisten der Marke Nova dann dazu. Bei dir ist das ein bisschen anders. Du bist der Spezialist für das gesamte Produktportfolio. Welche Stationen in deinem Werdegang haben wirklich so dazu geführt, dass du auch wirklich in der Lüftungstechnik zum Experten geworden bist?
Ja, eigentlich ist das schon, da bleibst du drin hängen, ne? Du kommst mit irgendwo was zusammen, mit Lüftung, und dann bleibst du dabei und die Montage ist eigentlich das Endprodukt montieren, aber es ist eigentlich viel schöner, um an der Vorderseite zu sitzen, mit aller Erfahrung von fast ein halbes Leben, und dann versuchen, der Kunde zu behüten, dass sie Fehler machen bei ihrer Auswahl der Komponenten und so. Und das macht richtig viel Spaß.
Jetzt muss man allerdings an dieser Stelle dem deutschen Kampmann Außendienst natürlich auch zur Seite springen, weil du im niederländischen Markt nicht ein ganz so großes Produktportfolio von den Kampmann-Produkten dann auch vertreibst und dementsprechend im besten Sinne die Luft noch für die Lüftungstechnik von Nova da natürlich auch hast. Hast du uns ein paar Projekte mal mitgebracht, die du interessant findest im Moment, die du durchgeführt hast?
Ja, wir haben vor kurzem, eigentlich, das ist jetzt abgeschlossen, ein ganz schönes Projekt, das heißt Lotz 5. Das ist so ein Möbelladen, kann man eigentlich IKEA, aber dann mit noch höhere Qualitäten und größere Auswahl, mehr ein Einrichtungsgeschäft. Da haben wir zweimal ein K2O-Gerät geliefert mit 50 Stück Ultra. Und da kommt natürlich die Kombination von Kampmann und Nova, die kommt dann zusammen. Und die Markt bei uns ist auch ein bisschen anders. Wenn du bei uns beim Planer am Büro sitzt, wenn du eingeladen wirst, dann ist diese Planer ist zuständig für Lüftung, aber auch für Heizung oder Kälte. Mhm. Also du kannst auch in einem Gespräch kannst du all deine Sachen kannst du anbieten.
Okay. Das heißt, bei dem Projekt, also K2O hast du angesprochen, also indirekte Verdunstungskühlung im RLT-Gerät, übernimmt also die Vorkühlung oder die Kühlung der Luft und dann Ultralufterhitzer dann für Spitzenlasten, die dann damit abgefangen werden, oder wie verstehe ich das?
Ja, hier machen wir die komplette Kühlung über adiabate Kühlung. Mhm. Und zwar mit 160 Liter Wasser pro Stunde. Haben wir eine Gesamtleistung von einem Gerät von 50 Kilowatt Kälte. Mhm. Also normal für die zwei Geräte musste man da eine 100 Kilowatt Kaltwassermaschine stehen haben.
Ja.
Aber da war auch die Aufstellplatz nicht verfügbar. Also normal und ja klassisch. Mit einem Kaltwassergerät oder Kaltwassersatz und hätten wir das gar nicht realisieren können. Also in diesem Fall war K2O das einzige Vernünftige, was man da machen konnte.
Mhm.
Und dadurch hatte man eigentlich auch keinen Mitwettbewerber.
Ah, okay. Und die Ultras übernehmen dann nur die Heizung?
Ja, genau. So ein Möbelladen, das sind nur ein paar Quadratmeter, ne? Mhm. Und die kalte Luft, die wird durch textile Luftauslasser wird die in das Geschäft reingeblasen eigentlich. Und der Wärme, die bleibt natürlich aus so einem textiele Luftschlauch oder textiele Luftkanal bleibt ja oben, die kriegst ja nicht unten. Und mit Ultras ging das viel besser. Ja.
Mhm. Wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, wir kommen an Covid ja auch nicht ganz vorbei, über das Thema Corona hier zu sprechen. Du hast gesagt, in den Niederlanden ist es gerade so auch von der Regierung das Thema Aerosole noch gar nicht so im Fokus, also die Übertragung eben über Luftpartikel von diesem Virus. Ist das immer noch so?
Ja, ja. So hier in Deutschland ist das schon angenommen und da wird auch auf eingesetzt. Aber in Holland ist das eigentlich, wird ignoriert. Es gibt zum Beispiel, es gibt so einen Querdenker, der Maurice de Hond, der das versucht zu erklären an unsere Politiker, aber die reagieren da gar nicht drauf. Und es ist ja logisch, wenn man natürlich in einem Raum sitzt zusammen und in einer Ecke macht jemand einen Kipper an, dann riechst du das innerhalb ein paar Sekunden, riechst du das selber. Und so schnell geht auch die Verbreitung von Viren und Aerosolen.
Ja.
Und ich verstehe von meiner Seite nicht, dass die das ignorieren.
Du hast gerade das Wort Querdenker benutzt, aber du meintest das durchaus positiv, habe ich jetzt rausgehört. Das ist ja im Moment in Deutschland eher, ich sage jetzt einfach mal tatsächlich negativ besetzt, weil es dann eher mit Verschwörungstheoretikern zu tun hat, die sich Querdenker nennen. Du meintest das aber eher positiv.
Ja, sicher, sicher. Das sind keine, die protestieren gegen Covid. Das sind eigentlich diejenigen, die das von anderer Seite mal ansprechen wollen. Mhm. Und,
Wir diskutieren hier in Deutschland so die Optimallösung zu Zeiten von Corona, eine moderne, eine gute mechanische Lüftungsanlage zu haben. Wenn ich die nicht habe, dann kann ich natürlich nachhelfen, dann auch mit mobilen Luftreinigern. Aber wird das bei euch auch so beobachtet? Ist es auch die Optimallösung, mechanische Lüftung? Prüft das, ob du das hast, dann ist erstmal alles gut.
Es gibt bei uns eine Bauverordnung, ne? Baubeschlüt. Und da sind die Luftmengen sind da drin festgelegt. Also das sind so viel Kubikmeter pro Quadratmeter. Und das ist die minimale, also Untergrenze. Projekte werden ausgelegt auf diese minimale Untergrenze, weil wenn ich natürlich eine bessere Klimaanlage anbiete mit mehr Luft, als was mein Wettbewerber tut, dann kann es sein, dass ich das Projekt nicht gewinne. Also wenn sich die alle Anbieter sich auf die minimale Luftmenge bewegen, in der Hoffnung, das Projekt zu bekommen.
Und das sind Luftmengen, von denen du dann, du kriegst ja auch viel von der Situation in Deutschland mit und den Ansichten, die dann hier eher vorherrschen, zum Thema, wie hilft Lüftung auch gegen Corona. Sind das dann Luftmengen, von denen du sagen würdest, als Optimallösung reicht das eigentlich nicht aus?
Nein, das ist, was man minimal verpflichtet ist, das wird dann als Untergrenze angehalten und mehr nicht. Das wird nicht gesagt, pass auf, wir haben jetzt eine Situation, sollten wir nicht da ein paar Kubik mehr draufpacken? Das wird nicht gemacht.
Mhm.
Nein, leider.
Übrigens, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn er dir richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch auch gerne weiter. Feedback und Anregungen zu Themen und Gästen kannst du uns an podcast@kampmann.de schicken. Und jetzt zurück zum Thema. Wie sieht's denn generell im Bausektor aus? Werden im Moment vielleicht mehr Schulen gebaut oder renoviert und dafür aber weniger Bürogebäude? Gibt's solche Entwicklungen gerade?
Ja, Bürogebäude, da haben wir ein paar hunderttausend Quadratmeter Fläche leer noch. Also da wird momentan werden viele Bürogebäude umgebaut, also umgerüstet als Wohnung. Neubau in Bürogebäude ist momentan nicht so groß. Also das ist ein schwieriger Markt momentan. Es wird gebaut, aber nicht mehr viele von diesen riesigen Gebäuden, die was man früher sah. Also in der 90er hat man ja diese riesigen Türme gebaut. Das werden jetzt werden noch Türme gebaut, aber das sind dann mehr Wohntürme.
Ja, ist durchaus eine Entwicklung, die ich auf dem deutschen Markt so auch gehört habe, ohne dass es jetzt eine wahnsinnig gesicherte Information wäre. Aber du sprichst eigentlich genau einen Punkt an, den ich auch in Deutschland schon gehört habe. Sprechen wir doch mal über Lufterhitzer, die ja für Kampmann ein ganz wichtiges Produktsegment eben auch bilden. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied. Bei uns ist ja diese wassergeführte Technik in Lufterhitzern gang und gäbe. Ich glaube, das sieht in den Niederlanden durchaus anders aus.
Ja, wir haben wassergeführt, natürlich wird es genommen, aber wir haben auch die VRF-Systeme. Und das kommt dadurch, dass wir in den Niederlanden momentan in einer Energietransition sind. Wir fahren ja Gas in Groningen, da oben. Mhm. Und da hat es ein paar Erdbeben gegeben, wodurch ungefähr 10.000 Wohnungen eigentlich schlecht oder nicht mehr bewohnbar sind. Und wir bauen momentan Gas ab und wollen auf all elektrisch. Und dann ist natürlich eine Wärmepumpe, Luft-Luft, ist dann einfacher zu handhaben oder einzubedingen als ein wassergeführtes System. Wenn du natürlich elektrisch erst mal kalt Wasser generieren musst, das geht ja alles. Warm auch, aber man hat immer ein Zwischenmedium. Man braucht einen Plattentauscher und wenn es mit VRF-Systemen direkt geht, ist das einfacher und da werden auch große Hotels mit gemacht.
Das heißt, diese Kältemitteldiskussion, die wir hier in Deutschland haben, die ist bei euch gar nicht so präsent?
Die ist präsent, aber die wird momentan ignoriert.
Aha. Also gerade wenn wir von VRF-Systemen sprechen, dann sprechen wir ja doch von großen Mengen, die da in Kältemitteln häufig eingesetzt werden. Und allein im deutschen Markt ist es dann aber auch der Preis von Kältemitteln, der da schon Probleme ergeben kann. Das ist aber bei euch nicht der Fall?
Ja, sicher, aber es wird subventioniert. Also es darf was kosten.
Hm, verstehe.
Ja, ich fahre zum Beispiel die Markt bei uns, also es wird momentan so gedreht, ich fahre ein Hybrid, also Mondeo, so wie fast jede Außendienst bei Kampmann. Aber es gibt in den Niederlanden kein Mondeo Diesel mehr zu kaufen. Also ich fahre semi-elektrisch und das Ding, das verbraucht mehr Sprit, aber soll sauberer sein. Das hat alles mit unserem Umstieg auf elektrisch, all elektrisch zu tun.
Wenn ich jetzt in Niederlande fahre, ob ich das mit einem Elektrofahrzeug mache oder mit einem Zug oder einem Dieselfahrzeug, was muss ich denn da mal besuchen?
Wenn du nach Holland kommst, denkst du natürlich an Amsterdam und solche Sachen. Aber ja. Es gibt schöne Alternativen. Amsterdam ist natürlich groß und wild. Aber wenn du schön haben willst, dann fahren wir nach Delft. Wunderschön, auch mit Grachten. Delft ist eine Studentenstadt. Mit vielen Cafés und Kneipen, Cafés, wo du 1500 verschiedene Sorte Bier kosten kannst.
Du hast mich überzeugt.
Delft ist wunderschön.
Ja. Okay, ja, gute Alternative. Also tatsächlich wäre Amsterdam eines der ersten Ziele, sobald man da wieder reisen darf, bei mir gewesen. Aber dann gucke ich mir Delft da vielleicht doch mal an. Und dann bei so einem Aufenthalt immer wichtig, die Kulinarik vor Ort natürlich rauszunutzen. Ist immer so eine klassische Frage, ne, wenn man mit einem Niederländer spricht. Aber du hast es auch im Vorgespräch tatsächlich selber angesprochen. Also was sind die Klassiker? Was muss man probieren?
Ja, der Klassiker ist natürlich der Frikandel und Kroket, ne, und ein Hering. Das kann man auch gut essen, aber es gibt auch Pommes auf eine spezielle Art zubereitet. Also das ist ein Pommes mit einer Portion Gyros mit Gemüse darüber. Und das heißt ein Kapsalon. Und das ist, wenn du gerne snackst, dann ist das schon empfehlenswert.
Es hört sich immer noch relativ alles frittiert an, oder?
Ja, ist frittiert, ja.
Okay, das hat sich noch nicht so ganz geändert. Aber zur Ehrenrettung, ihr habt doch auch, naja, gute Küche, die nicht frittiert ist, oder?
Es gibt natürlich auch mehrere Sterne-Restaurants, aber ausessen gehen bei uns, da musst du auch ein bisschen Geld mitbringen. Wenn du in ein Restaurant gehst, du kriegst nicht für unter 20 Euro ein Menü, das gibt's nicht. Also brauchst schon, wenn du deftig essen willst, brauchst du schon 100 Euro pro Person und dann ist der Spaß auch schon ein bisschen weg.
Dann ist der Spaß ein bisschen weg und der Preis ist die Überleitung dazu, dass wir nochmal zu einem fachlichen Thema kommen, weil die Preisdiskussion im Projekt immer eine ganz wichtige ist, ne? Also gerade hast du es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, um mit geringeren Luftmengen dann auch den Preis niedrig zu halten. Das zieht sich, glaube ich, so ganz durch deine Projekte, ne?
Ja, das ist in Holland üblich natürlich, wenn du nicht bei die niedrigsten drei Preise bist. Also du gibst dein Angebot ab und da wird nicht auf Inhalt erstmal beurteilt, da wird erstmal rechts unten geschaut, was steht da vom Preis. Und bist du nicht bei die drei niedrigsten, dann bist du raus und landest du in den Mülleimer, hast du dein Angebot umsonst gemacht. Mhm.
Machst du denn auch so Beobachtungen, die wir durchaus auf dem deutschen Markt machen, dass wir Projekte sozusagen in der zweiten Runde dann doch bekommen, wenn der Preis dann doch in der ersten Runde das ausschlaggebende Kriterium war, aber dann der Auftraggeber merkt, na, es werden doch technische Daten vielleicht nicht eingehalten, vielleicht ist das Gerät dann doch nicht so leise, wie es versprochen war, sodass wir dann doch nochmal gefragt werden. Beobachtest du sowas auch?
Nein, eher nicht, nein. Wenn zum Beispiel ein Mitwettbewerber schreibt, dass er bestimmte Leistungen bringt und dann soll er auch da vor gerade stehen, aber gekauft wird's. Und wenn es dann nicht funktioniert letztendlich, ja, dann hat derjenige, der das verkauft hat, dann ein riesiges Problem. Aber man geht davon aus, was geschrieben ist, dass das auch Wahrheit ist. Mhm.
Ja. Sprechen wir nochmal darüber, wo du herkommst, weil du kommst aus von den Toren von Rotterdam. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich beeindruckende Kulisse, die man da hat, in der man aufgewachsen ist, ne?
Ja, ich bin in Rotterdam geboren. Ich bin da aufgewachsen, wo ich jetzt wohne, in Krimpen an den IJssel. Das liegt schon 10 Kilometer von Rotterdam. Ich habe aber auch die ersten 9 Jahre mit meiner Frau zusammen mitten in Rotterdam gewohnt. Und das ist 24 Stunden Krach und Betrieb. Und wenn du dann, das ist schön, weil du kannst ja zu Fuß in die Disco gehen, super. Aber wenn du dann wieder ein bisschen älter bist, dann bist du wieder froh, dass du aufs Land wohnst. Und ja, aufs Land ist dann auch, wir sind ziemlich dicht besiedelt. Ich habe in Wikipedia mal nachgeschaut, 3.700 Leute pro Quadratkilometer im Vergleich zu Linge, wo man mit 370 Leute auf einem Quadratkilometer wohnt. Also das ist auch im Verkehr natürlich, für 30 Kilometer brauchst du eine Stunde.
Ja, ist ja Rotterdam so ein, ja, natürlich ein industrieller Fleck Erde, aber hat auch kulturell die Stadt was zu bieten? Weil du hast jetzt eben auch Amsterdam angesprochen und eben nicht Rotterdam.
Ja, Rotterdam ist ja leider nicht ungeschont aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Da gibt es noch ein paar alte Sachen, aber Rotterdam ist eine sehr moderne Stadt. Kannst ein bisschen vergleichen mit Frankfurt. Ja, da guckst du übers Wasser vom alten im neue Teil und das kannst du auch in Rotterdam so sehen. Also die Gebäude schießen schon über 100 Meter, also die Wohntürme, die schießen schon in die Höhe. Man nennt es auch Rotterdam, auch Manhattan an der Maas. Aber ja, auch empfehlenswert, wenn du dann doch in Delft bist, um das alte zu sehen. Rotterdam ist nur 20 Kilometer entfernt und dann mal mit einem Boot über der Maas an die Gebäude vorbeifahren und dann mal in der größte Hafen Europas mal da reinfahren. Das ist schon imposant, ja.
Ja. Letzte Frage, Alex. Was können wir Deutschen eigentlich von der Mentalität der Niederländer lernen?
So, nimm's was gelassen alles. Nimm's auch nicht so ernst.
Ich glaube, da haben wir ein bisschen was gelernt, auch durch die Corona-Zeit ein bisschen gelassener zu werden. Ich hoffe, dass wir uns das nicht ganz wieder verlieren. Von daher ist der Aufruf wahrscheinlich gar nicht so falsch und ganz gut. Ja, Alex, vielen Dank, dass du deinen Aufenthalt bei uns in Lingen genutzt hast und uns zur Verfügung standest für dieses nette Gespräch.
Ja, gerne, Nils, immer wieder. Und wenn ihr mehr Informationen braucht, schau mal auf LinkedIn. Da sind ich und meine Innendienstkollege Robert den Hollander sind da sehr aktiv und wir posten da alles, was wir neu gemacht haben und was wir so erleben.
Stimmt, über deinen Kollegen Robert den Hollander, da könnte man natürlich auch einiges machen und der musste einfach auch diesen Job kriegen. die Niederlande zuständig zu sein. Das ist natürlich auch klar. Ja, Alex, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder.
Okay, Nils, gerne.